Was wäre, wenn ein zentraler Teil der Corona-Pandemie nie medizinisch, wie uns erzählt wurde, sondern rein politisch entschieden wurde? Mein heutiger Gast behauptet, ich zitiere, der größte Teil der Geschichte wurde bis heute nie erzählt. Dr. Helmut Sterz, ehemaliger Cheftoxikologe des Pharmakonzerns Pfizer, spricht über Studien, die nie gemacht wurden, Entscheidungen mit Folgen und warum bis heute kaum jemand zur Rechenschaft gezogen wurde und was wir alle dringend lernen sollten aus dem, was zwischen 2020 und 2023 passiert ist. Das wird ein äußerst brisantes und spannendes Interview, auf das ihr euch jetzt freuen könnt. Wenn ihr selber mithelfen wollt, dass dies an möglichst viele Leute rausgetragen wird, teilt dieses Video jetzt, gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben und kommentiert es, dann wird es durch den YouTube-Algorithmus an möglichst viele Leute rausgetragen. Ich sage, los geht's. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Interview der HKCM. Herzlich willkommen auch an Sie, Herr Dr. Sterz. Sie sind promovierter Veterinärmediziner und haben Ihre Ausbildung 1971 an der Justus-Liebig-Universität Gießen abgeschlossen, wo Sie im Fach Virologie mit einer preisgekrönten Dissertation promovierten. Seit 1981 sind Sie Facharzt für Pharmakologie und Toxikologie. Ihre berufliche Laufbahn führte Sie über leitende Positionen bei Boehringer Mannheim, Servier in Orléans und F. Hoffmann La Roche in Basel, dann schließlich zu Pfizer, wo Sie bis 2008 gearbeitet haben. Ihre Einblicke in die toxikologische Untersuchungen vor der Veröffentlichung des Pfizer-Impfstoffs 2021 haben Sie schwer erschüttert und dazu veranlasst, das Buch Die Impfmafia zu schreiben, das im Dezember 2025 erschienen ist. Meine erste Frage an Sie, Herr Dr. Sterz, in Ihrem Buch sagen Sie, die Toxikologie habe komplett versagt und dadurch seien Millionen Menschen faktisch zu Versuchskaninchen geworden. Was hat das aus Ihrer Sicht oder war das aus Ihrer Sicht ein Unfall oder bewusst in Kauf genommener Tabubruch?
Meines Erachtens haben die Pfizer und BioNTech Toxikologen, und ich beziehe mich ja in meiner Analyse nur auf diese beiden Firmen, wir haben den Tabubruch mitgetragen. Bei BioNTech war die Wissenschaft das Opfer der Geschwindigkeit, und das lässt sich sehr gut auch wiederfinden in dem Buch von Professor Sahin, dem Chef von BioNTech. Es ging nur um Geschwindigkeit, damit man endlich und ganz schnell auf den Markt kommen würde. Die Pfizer-Toxikologen, die haben offenbar die unbrauchbaren Studien von BioNTech akzeptiert und nicht hinterfragt. Man kann nur vermuten, dass sie wegen der angeblichen Notsituation kein Recht hatten, bei ihrer Hierarchie zu intervenieren und mehr Studien zu fordern. Und daher bin ich durchaus der Meinung, dass hier ein Tabubruch vorliegt und dass die Toxikologen, die verantwortlich waren, hier nicht richtig reagiert haben. Aber wir wissen ja auch, wenn sich ein Toxikologe in solch einer Firma im Zusammenhang mit solch einem gewaltigen Projekt gewehrt hätte, dann hätte er sehr wahrscheinlich seinen Job verloren.
Sie sagen also, es geht dabei um Geld, weil was bezeichnet sich denn die Geschwindigkeit? Was Sie jetzt nicht gesagt haben, ist die Geschwindigkeit, damit man den Leuten helfen kann. Die Geschwindigkeit, damit die Leute gesund werden. So wurde das ja nach außen getragen. Aber was Sie sagen, ist, es geht um Geld.
Ja, letzten Endes geht es darum, diese Substanz auf den Markt zu bringen. Und das bedeutet sehr viel Geld.
Und natürlich auch als einer der Ersten, diese Substanz auf den Markt zu bringen, um sich dann dadurch mehr Marktanteile zu sichern.
Auch das. Und wir haben ja dann gesehen, dass die Pfizer-BioNTech-Substanz weltweit die am meisten verkaufte und mit der am meisten Geld verdient wurde in dieser ganzen Pandemie.
Sie bezeichnen in Ihrem Buch die Zulassung der mRNA-Injektionen sogar als kriminell. Wenn das stimmt, wer hat denn dieses Verbrechen begangen? Die Pharmafirmen, Behörden, die Politik oder alle zusammen?
Ich fürchte, alle zusammen, aber es hat natürlich verschiedene Rollen gegeben. Geplant und unterstützt wurde dieses Verbrechen von denen, die ich als Impfmafia bezeichne. Bill Gates gehört mit Sicherheit dazu. Er hat ja öffentlich erklärt, dass die Zulassung der Impfstoffe mit weniger Daten als üblich erfolgen werde. Das hat er am Ostersonntag 2020 im deutschen Fernsehen gesagt. Ausgeführt haben den kriminellen Akt im Wesentlichen die Zulassungsbehörden, die sich sehr wohl darauf beriefen, dass es in einer Notsituation nicht nötig sei, das volle Programm der präklinischen Sicherheitsstudien, also Toxizitätsstudien, durchzuführen. Und wie gesagt, Herrn Gates hat bereits eine entsprechende Aussage gemacht. Und man findet auch in den RKI-Protokollen Hinweise, da wird zum Beispiel gesagt, und das muss ich mal ablesen, es werden mehrere Impfstoffe kommen, die in Schnelldurchgang entwickelt und geprüft werden. Relevante Daten werden erst Postmarketing erhältlich oder erhoben. Und das ist eine dramatische Aussage. Man belegt damit, dass man ohne entsprechende Sicherheitsdaten an den Menschen gehen wollte nach der Zulassung und dass damit ein gewaltiges Humanexperiment durchgeführt werden sollte. Die Pharmafirmen haben diese Strategie nur zu gerne akzeptiert, denn damit konnten sie ja ihre Untersuchungen und ihre Entwicklung abkürzen. Und die Regierungen hatten meines Erachtens nicht genügend Rückgrat, um gegenüber der Impfmafia eine gegenteilige Position einzunehmen. Und dabei haben sie wohl ihren Amtseid vergessen. Denn da geht es ja darum, die Bevölkerung zu schützen. Und sehr frühzeitig wussten alle Beteiligten, dass diese Substanzen nicht nur wenig wirksam sind, und wenige Monate nach der Zulassung kam es ja zu einem Tsunami an Nebenwirkungen. Das heißt also, man hätte in diesem Moment zumindest sagen können, wir nehmen bestimmte Personengruppen oder Altersgruppen aus der Indikation heraus und wir machen vielleicht ein Moratorium und schauen erstmal die Daten genau an, ob es hier tatsächlich an der Impfung liegt, dass diese vielen Nebenwirkungen registriert werden. Das ist nicht geschehen. Man hat einfach weiter geimpft. Manche Politiker haben gesagt, bis die Nadel glüht. Und das finde ich völlig abwegig.
Ganz klar. Und natürlich auch die vielen Leute, die massiv unter Druck gesetzt wurden, sich impfen zu lassen. Es war ja nicht schwarz-weiß, dass es eben die gab, die gesagt haben, ich lasse mich nicht impfen. Und das war's dann. Das sind übrigens heutzutage die Leute, die sehr beschwingt und fröhlich durchs Leben gehen, denn ich kenne keine einzige Person und ich habe mich mit vielen Hunderten unterhalten, nicht eine einzige, die ungeimpft ist und sagt, ich bereue den Schritt, mich nicht habe impfen zu lassen. Vice versa gibt es quasi nur noch Leute, die sagen, ich bereue es sehr, mich habe impfen zu lassen. An die Zuschauer mal, schreibt das gerne in die Kommentare rein, ob es bei euch Ungeimpfte gibt, die den Schritt, sich dem Druck auszusetzen und diesem auch standzuhalten, den heute in irgendeiner Form bereuen und sagen, nein, es wäre vielleicht doch besser gewesen. Ich habe eine weitere Frage an Sie. Es gibt ja das bekannte Phänomen des Freudschen Versprechers. Das heißt, man spricht eigentlich eine Wahrheit aus, die man so hätte nicht sagen sollen oder wollen. Das ist quasi ein Versprecher gewesen. Der damalige Kanzler Olaf Scholz hat 2021 diejenigen, die sich haben impfen lassen, als Versuchskaninchen bezeichnet.
Betrachtet uns als eure Versuchskaninchen und jetzt macht es, es ist zu eurem Besten und zum Besten eurer Liebsten.
Glauben Sie, dass die Bevölkerung damals bewusst belogen wurde?
Allerdings, das glaube ich und diese Lügen füllen ganze Bücher. Ich könnte jetzt eine lange Liste vorlesen. Aber wir erinnern uns, dass es hieß, das Virus kommt von Pangolin oder von Fledermäusen. Die Wirksamkeit der Vakzine wurde maßlos übertrieben und der Tsunami an Nebenwirkungen, der war bekannt, aber es wurde nicht reagiert. Und die Liste ist sehr lang. Und wenn man Herrn Scholz Aussage nimmt, ich glaube, er hat einen sehr deplatzierten Witz machen wollen, um zu sagen, ja, ich bin ja auch geimpft und wir sitzen alle im gleichen Boot und wir müssen das machen, um diese Pandemie einzudämmen. Es würde mich mal wirklich interessieren, ob Herr Scholz tatsächlich die Originalsubstanz injiziert bekommen hat.
Ich glaube, diese Frage stellen sich einige Leute, ob überhaupt die Führungsgremien die Originalsubstanz bekommen haben. Herr Dr. Sterz, Sie beschreiben in Ihrem Buch einen massiven Rückgang der Geburtenrate in Europa und führen den direkt auf die mRNA-Injektionen zurück. Welche Datengrundlage ziehen Sie dafür heran und stehen wir damit vor dem größten medizinischen Skandal der Nachkriegsgeschichte? Bevor Sie darauf antworten, möchte ich das nicht nehmen lassen, das noch zu erwähnen. Die sogenannten Schwurbler und Aluhutträger haben von Tag 1 an gesagt, das ist eine Depopulationskampagne, die geführt wird. Dadurch werden Frauen unfruchtbar gemacht. Das weiß ich selber ganz genau noch. Wir können uns noch daran erinnern. Das waren teils ganz einfache Leute, Herr Dr. Sterz. Sie sind ja Mediziner. Sie verfügen über ein jahrzehntelanges Fachwissen, gerade in diesem Bereich. Aber das waren ganz einfache Leute, die sind auf die Straße gegangen, haben gesagt, dadurch werdet ihr unfruchtbar. Diese wurden verlacht, verhöhnt, aus der Gesellschaft teils ausgeschlossen. Und jetzt kommt ein Experte wie Sie und sagt genau das Gleiche.
Ja, ich bin ja selbst nicht aktiv auf diesem Gebiet. Ich habe zwar in der Reproduktionstoxikologie sehr lange gearbeitet, aber die klinische Seite, die muss ich aus der Literatur nehmen. Und hier gibt's in der Schweiz ja einen Professor Beck in Luzern, der sich sehr intensiv mit dieser Frage befasst hat und der auch 2023 einen Artikel veröffentlicht hat, in dem er nachweist, dass es zu einer signifikanten, ja auch dramatischen Absenken der Geburtenrate kommt. Und er ist nicht der Einzige, sondern es gibt sehr, sehr viele Leute, die sich da sehr genau mit befasst haben. Es gibt eine Arbeit von einem Herrn Manniche und seinen Kollegen, die haben in der Tschechischen Republik die verschiedenen Bevölkerungsgruppen durch studiert und sehen auch da einen gewaltigen Einfluss nach der Impfung. Und die wichtigste Arbeit, die ich Ihnen auch zur Verfügung gestellt habe und die Sie vielleicht einspielen in die Sendung, das ist eine Arbeit von einem Herrn Meyer und einem Herrn Fuchs. Die haben für das gesamte europäische Umfeld, für sämtliche Länder, genau aufgearbeitet, aufgrund offizieller Daten, die vom Staat vorliegen, dass hier im Schnitt zwischen 15% und 30% Reduktion der Geburten festzustellen ist in allen Ländern. In manchen Ländern ist es etwas weniger, aber in osteuropäischen Ländern sieht man, dass da bis zu 30 und mehr Prozent an Geburtenrückgang festzustellen ist. Und das ist ein richtiges Verbrechen. Und es ist nicht so, dass Covid das verursacht hätte, sondern während 2020 und Beginn 2021 ist kein Geburtenrückgang festzustellen. Das tritt dann erst ein, als die Impfungen angefangen haben und 9 Monate später folgt dann dieser Geburtenrückgang. Das ist eindeutig.
Es ist eindeutig, sagen Sie. Ich meine, wir sehen das jetzt immer wieder in verschiedenen Statistiken, dass das dramatischste Folgen hat für die Bevölkerung. Es gibt keine Überbevölkerung, sondern es wird einen Bevölkerungskollaps geben, wenn es ist jetzt schon unter 2,2, aber in manchen Ländern dramatisch unter 2,2, in Deutschland beispielsweise. Da reden wir dann von irgendwann leeren Landstrichen.
Vielleicht kann ich da noch etwas zu sagen. Es wäre sicher nicht richtig zu behaupten, dass dieser Geburtenrückgang alleine auf der Covid-Impfung beruht. Denn wir wissen, dass schon seit etlichen Jahrzehnten eine Tendenz zu einer leichten Reduktion existiert hat. Aber es wurde dramatisch mit dem Beginn der Impfung. Mhm. Und wir wissen auch, dass bei dieser Massenimpfung mit einer Messenger-RNS letzten Endes ein Antigen entsteht. Dieses Antigen, der sogenannte Spike-Protein, das ist dieses Stachelprotein, was sich auf dem Virus befindet. Das hat man ja kodiert und das wird im menschlichen Körper dann produziert. Und dieses Protein geht auch in die Hoden und in die Eierstöcke und in die übergeordneten Hormonzentren und verursacht dort Schäden. Also man weiß heute dass dieses Spike-Protein mitverantwortlich ist, zumindest für diese Geburten, für diesen Geburtenrückgang und davon ganz abgesehen auch für Schäden, die am Embryo oder am Fetus auftreten, also im Hinblick auf Spontanaborte oder Missbildungen und auch Schäden nach der Geburt des Kindes.
Herr Dr. Sterz, da hätte ich zwischendrin jetzt mal noch eine Frage. Also wenn ich das richtig verstehe, es braucht ja Mann und Frau. Der Schaden, der nachher zur erhöhten Unfruchtbarkeit führt, geht also dann eher vom Mann aus als von beispielsweise der Eizelle der Frau.
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Dafür habe ich keine entsprechenden Daten. Aber es ist auch erstaunlich, dass man bei der einen Studie, die von Pfizer durchgeführt wurde, wo es um den Effekt auf die Nachkommen geht, da hat man keinerlei Ratten untersucht. Man hat nur die weiblichen Ratten untersucht, aber nicht die männlichen. Und das ist sehr erstaunlich. Sie können das ja nicht vergessen haben, sondern wahrscheinlich wollte man hier einen negativen Effekt, dem wollte man vorbeugen.
Mhm. Sprich, das würde eher darauf deuten, wenn man bewusst die männlichen Ratten nicht untersucht hat, dass, wie Sie ja schon zuvor geäußert haben, setzt sich in den Hoden ein, das Spike-Protein, dass es dann eher vom Mann ausgehen könnte.
Das könnte man so annehmen, aber es gibt sicherlich, werden sicherlich noch weitere Untersuchungen durchgeführt, um das zu beweisen. Man weiß, dass im Hoden die Produktion der Samenzellen reduziert ist. Ich habe keine Arbeit im Moment vor Augen, die belegt, dass auch in den Eierstöcken entsprechende Prozesse ablaufen, aber ich würde es vorerst mal postulieren, denn das Spike-Protein tritt in sämtlichen Geweben des Körpers auf.
Auch heute, wo das Coronavirus nach vielen Mutationen und natürliche Immunisierung immer ungefährlicher geworden ist, empfiehlt die WHO, also die World Health Organization, diese Injektionen weiterhin für Schwangere und für Kinder. Und wir wissen ja, dass das bei Kindern an sich unnötig ist. Es besteht keine Gefahr. Also was ist die Denkweise dahinter, dass man das nach wie vor macht?
Ja, die WHO gehört ja für mich in den Kreis der Impfmafia. Und die DNS der WHO oder das Rückgrat der WHO sind Impfkampagnen. Von daher kann man verstehen, dass die WHO daran interessiert ist, dieses Instrument, was ja letzten Endes zur Generierung von großen Gewinnen führt, dass sie das nicht abstellen möchte. Und was die Kinder angeht, es sind nicht nur Kinder, die offensichtlich kein Risiko haben durch Covid-19. Und es sind auch alle jüngeren und alle jungen Gesunden und auch alle älteren gesunden Menschen nicht einem erhöhten Risiko ausgesetzt. Wenn man das einmal mit der Grippe vergleicht. Also es bestand überhaupt keinen Grund, die gesamte Bevölkerung so durchzuimpfen. Es hätte genügt, wenn man wirklich Personen in Gefahr geimpft hätte. Und auch das ist nicht erwiesen, denn es gibt ja sehr viele Menschen, die altersmäßig angeblich in die Risikogruppe fallen, die aber bei voller Gesundheit sind und von daher auch kein erhöhtes Risiko haben. Man hätte sich beschränken müssen auf die Personen, die nicht nur durch Alter, sondern durch Reduktion der Aktivität des Immunsystems und durch Vorerkrankungen eine Gefahr haben. Aber da wir wissen, dass diese Impfung auch erhebliche Nebenwirkungen hat, ist die Frage der Balance zwischen Wirkung und Nebenwirkung, soweit ich das bisher in der Literatur gefunden habe, gegen die Wirkung. Also es entstehen sehr viel mehr Nebenwirkungen, als man Leben rettet, sagen wir mal. Denn es gibt inzwischen Statistiken, die meines Erachtens realistisch sind, die davon sprechen, dass zumindest 17 Millionen Menschen durch die Impfung gestorben sind. Durch die Impfung gerettet wurden mit Sicherheit sehr viel weniger Menschen, denn da, wo man heute sagt, die Impfung hat geholfen. Und da gibt es große Fragezeichen, denn die Menschen, die gestorben sind durch Covid, die sind ja häufig durch ganz andere Ursachen gestorben als durch das Virus. Es wurde jeder Tote wurde mit einem PCR-Test untersucht. Und wenn der positiv war, dann waren diese Menschen automatisch Covid-Tote. Und das ist ein absoluter Blödsinn, denn man weiß, dass dieser Test 85% falsch positive Ergebnisse produziert. Das zeigt, dass die Ausschaltung des Arztes als Diagnostiker hier völlig verkehrt war. Und der Arzt hätte die Diagnose stellen müssen und nicht ein PCR-Test, der überhaupt nicht relevant ist.
In Ihrem Buch erheben Sie ja auch schwere Vorwürfe gegen unser Rechtssystem und sagen, alle Gewalten hätten versagt, sogar die Richter. Wie erklären Sie sich, dass unser Rechtsstaat in dieser Phase faktisch ausgehebelt wurde und zwar unterschiedlichste Instanzen gleichzeitig nicht mehr Recht haben walten lassen?
Ja, das ist ein interessanter Punkt, der aufzeigt, dass hier in einer Art militärischen Formation vorgegangen wurde. Es wurde ja überall gleichzeitig das Gleiche eingeführt, nicht nur in Europa und Amerika. Und das beruht darauf, dass wir es mit einer militärischen Aktion zu tun haben, denn das Virus wurde in Zusammenarbeit zwischen Amerikanern und Chinesen produziert. Wer da wirklich federführend war, das kann man nur spekulieren. Und es wurde dann gleich auch eine Vakzine gegen dieses künstlich produzierte Virus vorgestellt. Und das ist diese Vakzine gegen das SARS-CoV-2-Virus. Und damit hat man eine Situation geschaffen, in der man allen Menschen eingeredet hat, dass es sich hier um ein tödliches Virus handelt und dass man wirklich geeint und gemeinsam gegen diese Gefahr vorgehen müsste. Und deswegen haben auch die Gerichte, war es sehr wahrscheinlich, eine Weisung erhalten von der Politik. Sie waren weisungsgebunden und es ging darum, die Impfung als unumgängliche Maßnahme zu verteidigen. Diese Maßnahmen wurden ja schon vorher trainiert. Sie erinnern sich vielleicht an den Event 201, wo illustre Personenkreise eine Corona-Pandemie trainiert haben, wie eine Art Manöver. Es wurden alle möglichen Maßnahmen diskutiert und diese Maßnahmen wurden dann 3 Monate später, als Corona dann ausbrach, wurden dann eingesetzt und die Richter waren gehalten, all diese Maßnahmen zu unterstützen und wer sich dagegen gewehrt hat, war automatisch ein Gegner, der zurechtgewiesen werden musste oder gar in vielen Fällen wurden diese Leute, es waren häufig Mediziner, wurden gerichtlich verfolgt und unter Umständen auch eingesperrt. Also es handelt sich hier um eine Maßnahme, wo auch das Gericht oder Richter nicht nach ihrem Wissen und Gewissen die Informationen zusammentragen konnten, sondern es wurde pauschal beurteilt, dass diese Maßnahmen nötig sind. Und wir haben in Deutschland jetzt mehrere tausend Ärzte, die vor Gericht stehen, weil sie entweder Maskenatteste ausgestellt haben oder falsche Impfatteste. Und das ist für mich unglaublich, dass man hier Menschen, die den richtigen Sinn gesehen haben und die gehandelt haben, dass man die schwer bestraft. Und wenn Sie sich die Situation der Impfopfer ansehen, auch heute noch wird die überwiegende Anzahl von Anträgen von diesen Impfopfern auf Anerkennung und auf Entschädigung vor Gericht abgelehnt. Und zwar deswegen, weil die Richter behaupten können, wir wissen ja gar nicht, ob ihr Schaden nicht ein Schaden durch das Virus ist, also ein Long-Covid. Und da haben die Leute sehr schlechte Karten. Allerdings Es gibt inzwischen Labormethoden, um festzustellen, welches Spike-Protein am meisten vorhanden ist. Wenn es sich nur um das Spike-Protein der Impfung handelt, dann ist das ein klarer Hinweis dafür, dass die Impfung für die Nebenwirkung und für die Beschwerden verantwortlich ist. Wenn es eine Mischung aus dem Spike-Protein des Virus ist und der Vakzine, dann könnten die Richter sich wieder darauf zurückziehen und sagen, es liegt kein klarer Beweis vor und ihre entsprechenden Experten werden das auch so vertreten. Es gibt keinen hundertprozentigen Beweis, dass die Nebenwirkung durch die Impfung verursacht wurde. Und das finde ich schändlich, denn man hat erst die Menschen dazu vergattert, sich impfen zu lassen. Man hat sie quasi erpresst und man hat versprochen, dass im Fall von Impfschäden der Staat einspringen wird, um zu helfen. Und jetzt macht man es diesen Leuten derartig schwer. Und es sind ja vor allen Dingen auch junge Menschen, die da betroffen sind, die ans Bett gefesselt sind, die ihren Beruf nicht mehr ausüben können. Und das ist für mich völlig inakzeptabel, dieses Verhalten.
Es ist inakzeptabel, es ist unmoralisch, aber es macht Sinn, dass man sich so verhält. Denn ich sage jetzt mal, der Schuh wird durchgezogen hier. Ja? Sie sprechen ja offen von militärischer Gain-of-Function-Forschung. Sind wir Ihrer Meinung nach, Herr Dr. Sterz, nah an einer neuen Form biologischer Kriegsführung?
Ich kann das nicht einfach so in Bausch und Bogen bejahen. Aber, denn wenn man hier eine biologische Kriegsführung befürchten würde, dann wäre das eine Kriegsführung, die genauso gut nach hinten losgehen kann. Denn wir sprechen hier nicht von chemischen Kampfstoffen und auch nicht von atomaren, sondern von biologischen. Und die können ja nur lokal eingesetzt werden. Und da könnte auch die eigene Bevölkerung drunter leiden. Aber vielleicht repräsentiert die Corona-Krise ein neues Businessmodell, in dem die Wissenschaftler oder Wissenschaftler des Militärs sich mit Wissenschaftlern aus der Pharmaindustrie zusammentun. Die einen entwickeln einen Kampfstoff und die anderen entwickeln eine Vakzine dagegen. Und das ist ein wunderbares Businessmodell. Und wenn man das weltweit anwenden kann, dann für die Impfmafia umso besser. Wir müssen befürchten, dass im Zusammenhang mit der Corona-Krise eben hier sehr große Interessen auf dem Spiel standen. Es wird vielleicht das nächste Mal nicht wieder genauso ablaufen, denn hier ist ja quasi eine Art Weltkrieg hat stattgefunden. Alle Völker, alle Länder waren betroffen. Ob das nun Absicht war oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Aber es hat jedenfalls der Impfmafia unwahrscheinlich viel Geld in die Kassen gespült. Also ich glaube also nicht an eine neue Form der biologischen Kriegsführung im Sinne einer klassischen Kriegsführung mit solchen Substanzen, sondern um ein Zusammentun von Industrie und Waffenindustrie. Und das wäre zu unseren Ungunsten, denn jederzeit kann zum Beispiel der amerikanische Gesundheitsminister eine Pandemie ausrufen oder auch die WHO. Und wenn dann entsprechende Forschungsergebnisse vorliegen, dann könnten die eingesetzt werden, um diese Pandemie zu bekämpfen. Ob es nun eine wirkliche Pandemie war oder nicht. Und wir haben bei Corona gesehen, dass es eigentlich keine richtige Pandemie war und vor allen Dingen keine tödliche. Natürlich sind Menschen gestorben, das will ich gar nicht kleinreden, aber das passiert ja auch bei allen Grippeepidemien jedes Jahr und darüber wird gar nicht gesprochen. Und Corona war im Grunde genommen nichts anderes als eine vielleicht mittelschwere Grippe. Und dafür derartige Maßnahmen einzuführen, die Bevölkerung zu drangsalieren und unter Druck zu setzen, das ufert völlig aus. Und ich muss auch sagen, ich habe ein bisschen Angst, dass die WHO, Wenn Ihre Gesundheitspolitik weiterhin Erfolg hat, dass man dann den einzelnen Ländern die Souveränität über ihre Gesundheitspolitik wegnimmt und dass die WHO beschließt und bestimmt, welche Gegenmaßnahmen durchgeführt werden und dass man sich unter Umständen impfen lassen muss. Und wenn es dann noch so weit geht, wie jetzt schon angedeutet in Europa, dass man einen elektronischen Impfpass haben sollte, dann kann man das kontrollieren und unter Umständen die Leute auch auf andere Weise unter Druck setzen. Wenn sie nicht geimpft sind, bekommen sie bestimmte Leistungen nicht mehr oder werden benachteiligt. Das sind Dinge, die leider sich abzeichnen. Viele Leute werden sagen, das ist Quatsch und wir profitieren ja von all diesen Vorgängen und von dem Fortschritt. Es macht uns das Leben leichter, aber ich glaube, man sollte nicht vergessen, dass es da Hintergedanken gibt.
Ja, ich denke, da haben Sie das Ganze sehr klar ausgedrückt. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen, Dr. Helmut Sterz, mit sehr deutlichen und klaren Worten. Danke für das Interview.
Herr Hopp, ich danke Ihnen vielmals. Es wäre schön, wenn Sie später den Buchcover einblenden würden.
Nicht nur das ist eingeblendet worden und auch an die ganzen Leute. Und in der Videobeschreibung findet ihr selbstverständlich den Direktlink, um es auch gleich bestellen zu können.
Herzlichen Dank. Das ist super, super. Vielen Dank. Freut mich sehr und es hat mir viel Spaß gemacht.